Preis dem Herrn, liebe Geschwister, ich begrüße heute alle, die gekommen sind, auch das Wort Gottes zu hören, die schönen Lieder zu singen und sich erbauen und sich stärken, kräftigen im Wort Gottes. Ja, das ist unsere Nahrung, seelische Nahrung. Und ich denke mal, jeder, der wirklich so andächtig auch in die Lieder sich hineindenkt und den Sinn auch verstehen möchte, ja, das sieht auch, dass die Lieder so, man kann sagen, eine ganze Predigt oft auch in sich beinhaltet, ja. Und ich möchte Gott auch dafür dankbar sein, dass er auch mich und meine Familie auch die Woche wieder hindurch getragen hat. Und in allem unserem Tun und alles, was wir so im Alltag tun, ja, dass er beschützt, bewahrt hat, auch gestärkt hat, auch im Wort, in den Erfahrungen, was wir auch so machen. Man bittet er jeden Morgen und fleht Gott an und sagt, Herr, bewahre, beschütze diesen Tag, segne ihn, dass man auch ein Segen sein möchte. Und wie es schon in der Einleitung gesagt worden ist, dass wir ein Licht sein möchten. Ja, dass wir auch diesen Hinweis geben, also die Leute auch hinweisen. Nicht nur, ja, stumme vielleicht Christen sind, sondern auch, ja, mit Wort und mit Wandel. Natürlich, der Wandel spielt eine große Rolle. Dass wir das, was wir sagen, dass wir den auch das ausleben und selber auch erfahren haben, dann bringt es einen Nutzen, dann bringt es auch, die Menschen können das sehen und wissen ganz genau, ja, und hören dann auch zu. Und wie wir auch gerade eben gesungen haben in dem letzten Lied, und er sagt, wie sicher der Christ, der da bleibt in dem Herrn, von Sünde und Teufel befreit, der Anker der Hoffnung und leuchtender Stern, ist ihm Gottes Wort alle Zeit. Ja, so ein sicherer Anker im Wort Gottes, wenn wir unser Leben Jesus ganz anvertrauen, wenn wir uns ganz ihm übergeben, dann können wir im Alltag es auch verspüren, wie seine allmächtige Hand uns führt und leitet. Und wenn wir in Schwierigkeiten sind, in Krankheit, in Probleme, dann können wir immer sich zu ihm wenden und er hilft. Er sagt hier, gehorsam im vierten Vers, gehorsam dem Wort vertraut er auf Gott, um Gnade auf Gnade er fleht. Das Beistand und Sieg ihm in jeglicher Not und Jesus ihm selber beisteht. Ja, liebe Geschwister, das ist gerade auch diese Hoffnung, diese Gnade Gottes, die uns jeden Tag aufs Neue trägt, führt und leitet und auf die wir uns ganz verlassen können und dürfen auch als seine Kinder. Und er führt und leitet uns am allerbesten, ja. Wenn die Menschen versagen, wenn menschliche Hilfe uns nicht mehr sozusagen zur Seite stehen kann, ja, aber Gott kann immer. Gott kann immer. Und dieses Vorteil können wir als Kinder Gottes genießen auf dieser Erde. Und später auch in der zukünftigen, in der Ewigkeit, wo wir bei dem Heiland sein werden, wo wir uns freuen werden, wo kein Leid, kein Not, kein gar nichts ist, ja, kein Geschrei, wie uns auch das Wort Gottes sagt, dass dort wird sein die Herrlichkeit Gottes. Die werden wir dann, ihn werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Ja, liebe Geschwister, mich hat auch ein Thema bewegt, was ich mit euch teilen möchte. Und vor allem möchte ich heute vielleicht ein bisschen auch so zu den Kindern so reden, in dem Sinn, wie groß ist unser Gott. ja, dass auch die Kinder möchten auch von klein auf erkennen, dass sie einen Schöpfer haben und dass man diesen Schöpfer, ja, diesem Schöpfer dienen sollte, ihn ehren, diese Gottesfurcht auch vor ihm haben möchte, weil er so groß, so mächtig ist und er regiert auch alles und er führt und leitet alles, so wie wir es vielleicht uns gar nicht vorstellen. Und oft nehmen wir viele Dinge selbstverständlich, auch uns selber, wir, unser Körper, wie er funktioniert. Ja, wenn der Mensch nichts wehtut, alles ist in Ordnung, er leidet an nichts, dann nimmt man das so selbstverständlich, man wacht auf, man geht seinen Verpflichtungen nach, man denkt an das gar nicht, was im Inneren bei uns auch geschieht, wie alles funktioniert und wie Gott so wunderbar alles gemacht hat. Und wenn wir die Welt betrachten, um alles, was Gott geschaffen hat, und wenn wir von dieser Sicht schauen, dass es einen Schöpfer gibt, ein allmächtiger Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der sogar die kleinste Lebewesen, was wir auch auf Erde haben, ja, Mikroorganismen und die kleinste, die wir gar nicht sehen, die nur durch einen Mikroskop sichtbar werden und was für Funktion sie haben, wenn wir das betrachten, nicht nur wir, die unwissend vielleicht sind, sogar die Wissenschaft und die danach forschen, die ganze Forscher und alle, die kommen ins Staunen, die kommen manchmal in eine Sackgasse, wo sie sagen, hier weiter wissen wir gar nicht, warum das so ist, es ist ein Rätsel. Und ich möchte auch mit einem Wort beginnen. Es steht in Hebräer 2, wo vom 12. Vers der Hebräerbriefschreiber sagt, sehet zu, liebe Brüder. Also er spricht zu den Geschwistern, zu den Brüdern und Schwestern, die auch er ansprechen möchte. Er sagt, sehet zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Also vor allem, dass wir nicht vergessen, das, was Gott an uns gemacht hat, dass Gott uns errettet hat von dieser Sklaverei der Sünde. Ja, vor allem möchte ich auch an die Kinder, die in christlichen Familien aufwachsen, dass man das vielleicht oft nicht schätzt, was für ein Geschenk Gottes wir haben. Dass der Papa und die Mama sich gut verstehen, dass es keinen Streit in der Familie gibt, dass wir alles haben, Nahrung, Kleidung, dass uns die Eltern auch ermöglichen, ja, in die Schule zu gehen. Wir leben in einem Land, wo es so eine Möglichkeit gibt, in viele Länder gibt es gar nicht. Die Kinder müssen schon ganz früh mit 5, 6 Jahren richtig arbeiten. Sie haben kein Geld. Die Eltern haben kein Geld, um sie in die Schule zu schicken. Ganze Familie muss arbeiten. Sie haben nicht genug Essen. Die Kinder leiden oft unter Nahrung, ja, dass auch die Mangel an Nahrung da ist. Man ist unterernährt, man hat keine Freude, so wie ihr es habt, dass man spielen kann, man hat Spielsachen ohne Ende, ja, dass auch das Kinderzimmer voll ist mit Spielzeugen. Alles das ist ja nicht selbstverständlich, alles das hat uns Gott gegeben, alles das ist ihm zum Verdanken. Und darum sollten wir auch es nicht vergessen, dass nicht in uns, die wir in solchen Familien aufwachsen, vielleicht alles so leichtsinnig und gleichgültig nehmen und denken gar nicht darüber nach. Wir fahren ja zur Arbeit sehr früh, und wenn wir so der Sonne entgegenfahren, ja, die Sonne steigt auf, so ein Riesenball, ja, und dann kamen wir auch ins Gespräch mit dem Bruder, und er sagte wirklich, wie eine Leuchte sozusagen, ja, jemand zündet sie an und sie kommt. Also ich meine jetzt in dem Land, wenn wir von der Nacht in den Tag, ja, umgeht, also die Sonne brennt ja immer und leuchtet ja immer, ja. Und was für ein Wunder Gottes. Ohne Sonne gibt's nichts. Ohne dieses Licht keine Chance, ja. Und mir ging einfach so dieser Gedanken durch den Kopf, wo auch der Psalmist sagt, im 19. Psalm möchten wir auch so kurz betrachten, wo auch die Leute schon damals es gesehen haben und haben auch, wir merken einfach hier, David war ein Mensch, der nicht einfach so in den Tag hineinlebte, sondern er hat diese Ehrfurcht vor diesem allmächtigen Gott gehabt. Und er sagt hier vom ersten Vers, ein Psalm Davids vorzusingen: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut kund der andere. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Es ist ihr Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Weltende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf einem Ende des Himmels und läuft bis wieder an sein Ende und bleibt nichts von ihrer Hitze verborgen. Ja, wir wissen, dass diesen großen Himmelskörper hat Gott einfach gesetzt, um uns Menschen, ja, um die ganze Pflanzenwelt und alle Tiere auf der Erde, ist es ein wichtige Quelle, sozusagen Lebensquelle. Ohne Licht wäre es gar nicht möglich, auf dieser Erde zu leben. Ohne diese Sonne, die auch diesen Prozess beschleunigt, auch der Mensch braucht diese Sonne, ja? Vitamin D, wie man dazu sagt. Es ist sehr wichtig. Bekommt der Mensch zu wenig davon, wird er krank. Der Stoffwechsel im Leib funktioniert nicht richtig. Alles das, auch die Pflanzen brauchen dieses Licht, um überhaupt wachsen zu können, gedeihen zu können. Wenn man eine Pflanze in ein dunkles Zimmer stellt und nur begießt, wird es nicht funktionieren. Die Pflanze wächst nicht. Ja? Jede Pflanze, jedes Tierchen, alle brauchen dieses Licht. Und ich möchte einfach vielleicht so ein bisschen auch für die Kinder so ein bisschen eingehen. Wir als Erwachsene kennen das ja auch. Aber einfach diesen Glauben zu stärken, dass es nicht von ungefähr, wie es vielleicht auch in den Schulen gesagt wird, ja, die Erde, das ist irgendwie von einem Urknall und es ist die Evolution, die sich so entwickelt hat und. Es gibt so viele Thesen. Aber ich möchte einfach auf das eingehen, dass es Gott war, dass auch der Mensch jetzt schon mit seinem Wissen und Können und alles, was er so hat, er kommt in eine Sackgasse. Die Sonne selbst ist noch gar nicht richtig erforscht, wie sie funktioniert. So sagen auch die Wissenschaftler. Und wir lesen in 1. Mose, in 1. Mose 1, wo uns so klar und deutlich auch das Wort sagt, vom 14. Vers, 1. Mose 1, ja, die Schöpfung der Erde und 1. Mose 1 und der Tag und die Nacht, ja, 1. Mose 1 vom 14. Vers. Und Gott sprach, es werde Lichter an der Erde des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Wir wissen, dass durch dieses Kommen und Gehen von unserer Sonne, in dem Sinn, ja, können wir Tage unterscheiden. Und der Mensch hat sich Zeit gesetzt, die Uhren erdichtet sozusagen, ja, oder erfunden. Und auch die Kalender, was er sie aufgestellt hat. Alles das hilft einfach dem Mensch, sich zu orientieren. Bei Gott ist das alles gleich. Bei Gott ist auch die Nacht ein volles Licht. Bei dem gibt es kein Tag und Nacht. Gott hat, ist alles gleich. Ja, und seine Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, ja, den Mond, das die Nacht und regiere. Dazu auch Sterne. Alles, was wir sehen, die Sterne und vielleicht noch mehr, hat Gott geschaffen. Also ich möchte ja auch nicht näher eingehen in den Kosmos, was alles da zusammenhängt und wie groß und mächtig und diese Körper sind, diese Sterne, ja. Aber wir wissen, dass sie um einiges größer sind als die Sonne und haben die gleiche Funktion. So wie auch die Menschheit es so sagt. Ich möchte jetzt auf die Sonne eingehen und möchte einfach einen Auszug vorlesen, wo ich auch so gelesen habe, dass auf der Sonne diese Explosionen, was da geschehen und Verbrennungen, ja, man kann sagen, es ist ein Feuerball, der so leuchtet und brennt. Aber wohin führt es und wie funktioniert das? Und vor allem noch, was die Wissenschaftler noch in Verwirrung bringt, die Funktion der Sonne. Die Kernfusion ist das chemische Heizkraftwerk der Sonne. Also sie fusioniert, sie sind Explosionen, die da entstehen. Und hält deren Inneres konstant auf einer Temperatur von 15 Millionen Grad Celsius im Inneren der Sonne. Von dieser Quelle im Sonnenkern ausgehen, so will es die Logik der Physik, strahlt die Wärme in alle Richtungen ab und kühlt dabei ab. So ist die Physik. Ja, eine Explosion geschieht, im Inneren ist immer heiß und nach außen kühlt ja der Ball sozusagen, der Feuerball ab. An der Oberfläche der Sonne, wo das sichtbare Licht entsteht, beträgt die Temperatur schließlich nur noch 5500 Grad Celsius. Und hier beginnt dann sozusagen das Problem. Denn die sich tief in dem Weltraum erstreckende und aus Plasmateilchen bestehende Sonnenkorona, also um die Sonne herum, ganz weit tief in die Atmosphäre hinein, hält sich nicht an die Logik der Abkühlung von innen nach außen und zeigt ohne erkennbare Wärmequelle wieder eine Temperatur von mehr als einer Million Grad Celsius. Also an der Oberfläche von der Sonne sind 5500 Grad. Aber außerhalb ist immer noch eine Million Grad Celsius. Wie das geschieht, kommen die Wissenschaftler einfach in Stocken. Wie ist das möglich? Der Temperaturanstieg von der Sonnenoberfläche zu Korona ist ein physikalischer Widerspruch. Also hier sehen wir die Wissenschaftler, ja, die kommen einfach in eine Sackgasse. Warum? Ja, jetzt wollen die das herausfinden. Sie forschen ja danach. Sie haben jetzt einen Satelliten geschickt, der seit 2018, glaube ich, schon unterwegs ist. Und sie versuchen an der Oberfläche dann Messungen machen und zu erforschen. Liebe Geschwister, aber wir wissen, dass Gott es auch alles so geschaffen hat, damit wir auch hier auf dieser Erde ja, konstante Temperatur haben, dass wir auch nicht verglühen oder wie auch immer, sondern eine kleine vielleicht Pufferzone dazwischen geschaffen hat. Ja? Und so hat Gott die Sonne geschaffen. Und wir wissen, dass die Sonne brennt und verbrennt nicht. Die Energie ist immer da und die Energie, die Kraft der Sonne steht so. Also die Kraft der Sonne in einer 1,5 Millionsten Sekunde sendet die so viel Energie ab, wie die Menschheit in einem Jahr verbraucht. So ein Feuerball, so riesig groß und er hält sich, er schwebt in der, ja, es ist keine Schnur, die irgendwie auf, wo er aufgehängt ist oder irgendwie ein, er ist in der Luft oder in der Atmosphäre und er sinkt nicht. Die Erde kreist ja um die Sonne und bewegt sich auch in sich selbst und hat einen bestimmten Neigungsgrad und hält den Abstand zwischen Sonne und der Erde so konstant, dass wenn wir ein wenig näher wären, wären wir verglüht oder auch andersrum. Wenn weiter entfernt wären, wäre bei uns zu kalt auf dieser Erde. Also so ein System, sage ich mal, hat Gott erschaffen. Ja, und man sagt, das hat sich irgendwie von sich selbst, von einem Knall oder irgendwie hat sich so alles geformt. Ja, es funktioniert nicht. Wir wollen weitergehen und zwar im 1. Mose 1 wieder lesen wir hier: Und Gott sprach, es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren und Gevögelfliege auf Erde unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getiere, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jeglicher nach seiner Art. Und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Hier schuf Gott, ja, Tiere, die im Wasser leben, allerlei. Also von einem großen Walfisch bis zu einem ganz kleinen Plankton. Oder auch so ein kleines Lebewesen, was wir vielleicht gar nicht sehen. Und ich möchte ganz kurz eingehen. So ein Wal, so ein Blauwal, wie wir auch kennen, ist ein so riesiges Tier. Ja, die Forscher sagen, eins der größten Tiere, das überhaupt auf dieser Erde gelebt hat. Wenn man nur das größte Exemplar, was man gemessen hat, hatte 33 Meter Länge, wog 200 Tonnen, hat ein Herz von einer Tonne. Ja, so ein großes Tier, was im Wasser lebt. Ja, und noch dazu, Mit seinen Fähigkeiten, was dieses Tier auch hat, möchte ich auch so kurz vielleicht anführen, dass ich nichts Falsches sage. Also wenn man das so eine Masse bewegen müsste, ja, braucht man, damit er sich bewegt von so Geschwindigkeit 28 Kilometer pro Stunde, braucht man einen starken Motor mit 1175 PS. Ja? Und noch dazu, er verbraucht 20.000 Liter Sauerstoff auf einmal. Ja? Er braucht pro Minute 20.000 Liter Sauerstoff. Und was noch interessant ist, seine Blutgefäße, ja, es ist ja ein riesen Koloss, sage ich mal so. Dieses Herz, was so 6-mal in der Minute schlägt, muss 100.000 Liter Blut in Gang bringen. Ja, das muss man sich mal so vorstellen. Und vor allem auch seine Blutarterie, die größte, hat einen Durchmesser von 50 Zentimeter. Liebe Geschwister, so ein lebendiges Lebewesen, ja, und so groß ich habe mich jetzt versprochen, ich habe gesagt 10.000 Liter Blut. Also muss er durch diesen Leib durchjagen sozusagen. Liebe Geschwister, so ein Tier ernährt sich nicht von großen Tieren, sondern von ganz kleinen Lebewesen, von Plankton. Ja? Und dieses Plankton, möchte ich jetzt eingehen auch auf das, dass es so winzig ist. Manche sind so winzig und unbedeutend, scheinen für uns. Aber ich möchte es jetzt kurz vorlesen auch. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch im Ozean, um uns auch Menschen mit Sauerstoff zu versorgen. Es handelt sich um einen simpel konstruierten Einzeller, 0,8 Mikrometer winzig, also mit bloßem Auge nicht erkennbar. Er ist der kleinste bekannte Einzeller, der in der Lage ist, Photosynthese zu betreiben, was eine unbestrittene Superkraft ist. Er kann also mithilfe von Sonnenlicht Kohlendioxid und Kohlenstoff umwandeln und setzt dabei gewissermaßen als Abfallprodukt Sauerstoff frei. Dieser Sauerstoff reichert sich zum Teil im Meereswasser an und macht so für die meisten Meeresbewohner Leben überhaupt erst möglich. Versorgt aber auch die Atmosphäre mit Sauerstoff. Dieses kleine Plankton schenkt uns also unsere Luft zum Atmen. Und obwohl das einzelne Bakterium winzig ist, bildet die schiere Masse der Einzeller in der Ozeane eine gigantische biologische Atemluftfabrik. Guck mal, so Gegensätze, so ein großer Walfisch und so ein ganz kleines Mikroorganismus sozusagen, ja, und ernährt oder sag mal so, ernährt dieses große oder versorgt dieses große Walfisch, ja, mit Sauerstoff, damit es überhaupt auch am Leben oder auch die Fische und alles Lebewesen, was im Meer sind. Wie funktionieren sie? Warum arbeiten sie seit mehr als, man sagt jetzt 7000 Jahre, die Wissenschaftler sagen mehrere Milliarden Jahre, ja, aber ununterbrochen erfolgreich? Und warum werden die Meere nicht leer gefressen, wo Plankton doch die wichtigste Nahrungsquelle für größere Meeresbewohner ist? So für einen großen Walfisch. Die letzte Frage lässt sich am einfachsten beantworten. Das natürliche Gleichgewicht in unserer Ozeane ist so austariert, dass die Sterbe- und Fressrate von Planktonlebewesen exakt ihrem Fortpflanzungsrate entspricht. So hat Gott es eingesetzt, dass dieser blaue Wal, der so viele sein Magen, glaube ich, der kann eine Tonne auf einmal fassen. Also so ein Walfisch, das ist nur einer. Und es sind ja mehrere im Meer und auch mehrere Fische. Aber Gott hat alles so gemacht, dass dieses Gleichgewicht nicht gestört wird, liebe Geschwister. Es ist eine Allmacht Gottes. Er hat es so geschaffen und kein Wissenschaftler. Und hier an diesem Plankton, was auch, hat eine Wissenschaftlerin 35 Jahre gearbeitet, um überhaupt das alles herauszufinden. Ja, wir gehen ja weiter. Es gibt ja so viele Arten von Tieren und auch von Pflanzen. Da könnte man sich vertiefen und eingehen. Ich möchte auch appellieren an jeden, auch an jungen Menschen, auch an Kinder. Liest mal wirklich auch über das, was eigentlich die Tierwelt also so alles bietet. Ja, jetzt kommen wir auch an den Menschen. Ich möchte ganz kurz auch dieses Herz des Menschen betrachten. Wie das funktioniert, liebe Geschwister. Was hat Gott uns so dieses Leben eingepflanzt, eingegeben? Und was mich so fasziniert hat, wo ich auch gelesen habe von den Wissenschaftlern, was sie sagen. Und zwar möchte ich das ganz kurz, wie das Herz anfängt zu schlagen. Also wer gibt das Leben dem Menschen, wenn es entwickelt wird im Mutterleibe? Ja, dieser erste Schlag muss doch jemand gegeben haben. Den ersten Schlag, und dann schlägt dieses Herz, bis der Mensch alt wird, also im Normalfall. Ja, schlägt und schlägt und schlägt und schlägt und schlägt und nimmt nicht ab. Ja, und versorgt unseren ganzen Körper mit Sauerstoff und mit Nährstoffen, damit wir überhaupt funktionieren können. Aber die Wissenschaft kommt einfach hier an die Grenze. Er sagt, der erste Herzschlag eines Embryos erfolgt sehr früh beim Menschen, schon in den fünften Schwangerschaftswoche. Also in der fünften Schwangerschaftswoche fängt dieses Herz an zu schlagen. Aber wer gibt diesen Schlag? Wie sich die Herzzellen dabei koordinieren, haben Forscher erstmals an Zebrafisch-Embryos beobachtet. Wir wollten sehen, wie sich diese unglaubliche Maschine zum ersten Mal einschaltet. Demnach werden die Zellen des sich entwickelnden Herzens unabhängig voneinander, aber zeitgleich aktiv und starten synchron mit dem Herzschlag. Zeitgleich. Zack, und dann läuft die Uhr. Es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Anders als bei ausgewachsenen Herzen existiert aber noch keine spezielle Schrittmacherregion. Stattdessen gibt jeweils eine andere Zellregion den Takt des frühen Herzschlags vor. Die Forscher schließen daraus, dass die ersten aktive Herzzellen in Embryo noch nicht automatisch spezialisiert sind. Also man geht davon aus, es ist ja nur mehr oder weniger, der Mensch denkt, es ist so. Der Mensch meint, ja, die Wissenschaftler, die forschen, aber diesen ersten Schlag gibt Gott, liebe Geschwister. Gibt Gott dieses Leben, er sagt, wann das Leben beginnt, er sagt auch, wann das Leben endet. Und dieses Herz des Menschen, ja, es funktioniert, wenn man da auch liest, was alles in diesem Herzen vorgeht und wie viele Schläge pro Tag dieses Herz leisten muss. Ja, so ein Motor hat noch kein Mensch erfunden. Egal wie hoch die Technik ist, ja, dieses Herz, ihr ganz kleine so Punkte auch, ja, es muss ja 6 Liter pro Minute in unserem Körper pumpen. Also pro Minute fließt durch unseren ganzen Körper 6 Liter Blut. Und er schlägt pro Tag 100.000 Mal. Im gesamten Leben schlägt, so im Durchschnitt genommen, 3 Milliarden Mal schlägt dieses Herz auf zu. Ja? Also Physiker haben berechnet, eine Leistung eines 580 PS Motors. So ist die Leistung. Und wenn man nur in einem ersten Gang fährt. Also so eine Leistung. Ja, und 200 Millionen Liter im Lauf des ganzen Lebensjahres. Also im ganzen Leben des Menschen pumpt dieses Herz 200 Millionen Liter Blut in unseren Gefäßen. Liebe Geschwister, können wir das begreifen? Ja, wir stehen jeden Tag auf, wir fühlen uns gut. Das funktioniert alles. Ja? Sei es irgendwo irgendein kleiner Macke, auch irgendwas funktioniert nicht am Herz, irgendwelche Arterien sind verstopft, ja? Dann wird der Mensch krank. Dann funktioniert das Herz nicht mehr. Aber auch, was ganz wichtig ist, dass wir es verstehen, dass es einen Schöpfer gibt. Und in 1. Mose 1 möchte ich weiter hier lesen, wie auch der Mensch geschaffen wurde. Gott wollte auch einen Mensch zu schaffen nach seinem Ebenbild. Und er hatte auch einen Plan mit ihm. Er wollte ja den Menschen, dass er rein und heilig lebt, dass er hat ihn in den Garten Eden gesetzt, um ihn wirklich auch diese Möglichkeit zu geben, ja, auf dieser Erde zu leben und die Erde auch zu pflegen. Und er hat auch gesagt, dass der Mensch soll ja über das alles herrschen. Und wenn der Mensch in seiner Reinheit und vielleicht in seiner Heiligkeit, im Gehorsam Gott gegenüber, ja, ohne Sünde leben würde, dann werden wir hier auf Erde noch eine Erde haben, die viel besser wäre als jetzt. Ja? Durch die Sünde, durch den Sündenfall hat der Mensch alles verdorben. Ja? Durch die Habgier hat der Mensch was gemacht? Ja? Er hat irgendwelche Industrie erdacht. Ja? Er möchte ja reicher werden, er möchte ja herrschen, er möchte das und jenes haben, er möchte viel haben, das, was er vielleicht gar nicht nötig hat. Ja? Aber wenn alle Menschen gleich leben würden, dann wäre es ja ganz normal. Wir würden uns ganz normal auch ernähren können. Ist zwar für den Menschen gut und einfach. Wir gehen auf die Arbeit, kriegen unser Geld, bezahlen dafür unsere Nahrung und dann ist es gut so. Ja? Aber im Grunde genommen war das ja nicht der Plan Gottes, so in diese Richtung. Aber der Mensch durch sein Denken, durch sein Gier und alles, was die Sünde mit sich bringt, hat er alles verdorben und verdirbt weiter die Erde. Ja? Und darum sagt er hier auch, wie hat Gott den Menschen geschaffen und was wollte Gott eigentlich? Und Gott sprach im 26. Vers 1. Mose 1, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das war der Plan Gottes. Er wollte, dass wir Menschen sollten ja auch herrschen. Ja, es ist richtig. Ja. Wir lesen auch, dass der Mensch auch die Namen gegeben hat, auch den Tieren. Ja. Und er herrscht ja. Jedes Tierchen hat irgendwo Angst vor den Menschen. Es sei denn, dass sie in Enge getrieben wird, ja, und dann greift das Tier auch an. Aber in normaler Behandlung hat das Tier eigentlich vom Mensch Angst. Und Gott schuf den Menschen, sagt er weiter, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie einen Mann und eine Frau. Ja, und so ist es auch in unserem Leben, dass der Mensch es auch verändert hat, ja, dass man nicht nur eine Frau oder einen Mann hat, sondern mehrere. Ja, das, durch die Sünde hat der Mensch diesen normalen Ablauf verändert und denkt, ja, in seinem Tun und Trachten denkt der Mensch sündhaft. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ja, und im 31. Vers sagt er, und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, da es war sehr gut. Also Gott hat es sehr gut alles gemacht. Nur der Mensch durch seine sündliche Natur hat alles verdorben und geht weiter auch in das Verderben und verdirbt ja auch alles. Und Gott hat es ja auch alles gesehen. Erstens durch die Sinnflut wollte er ja und hat die Menschen vernichtet. Dann waren ja nur 8 Personen, die gerettet wurden, Noah und seine Familie. Und man könnte sagen, naja, jetzt könnte ja was Neues angefangen werden. Ja, es hat ja angefangen, Noah hat ja Gott geehrt und alles, aber die Menschheit, die vergessen das wieder alles, ja, und haben wieder in ihrem sündigen Zustand, diese sündige Natur des Menschen trieb den Menschen so weit, dass er wieder gleichwertig wurde. Ja, und wir lesen auch von Sodom und Gomorra, wie arg die Menschen waren und wie schlimm sie waren. Ja, dass Gott auch gesagt hat, ja, und hat den Engel gesandt und er hat die 2 Städte vernichtet. Nur, weil sie so gesündigt haben. Aber einen wunderbaren Plan, liebe Geschwister, das wissen wir ja auch. Und ich möchte einfach auch an die Kinder appellieren. Diesem wunderbaren Gott, der so groß und mächtig ist, und wir sehen, manche sagen, wir sehen ihn ja nicht. Wo ist denn der? Ja, aber liebe Geschwister, denkt euch einfach mal rein in diese, das, was ich so nur ein paar Sachen angeführt habe, wie groß der Gott ist und er sorgt sich um jedes Tierchen, um jede Pflanze. Ja, die Pflanze wächst auch von alleine in dem Sinn und mehrt sich von alleine. Man muss sie nicht gießen. Gott sorgt sich um diese Pflanze. Gott gibt ihm die gleiche Nahrung, er gibt auch den richtigen Boden, er gibt auch den Regen zu richtiger Zeit und den Tieren gibt er auch ihre Nahrung. Sie sorgen sich ja nicht, sie arbeiten ja nicht, wie Jesus auch sagt. Sie spinnen auch nicht. Ja? Alles das hat Jesus auch gesagt. Aber trotzdem sorgt sich Gott um sie. Wie viel mehr sorgt Gott sich um diese Schöpfung, die er uns Menschen geschaffen hat und möchte, dass jeder Mensch glücklich sein möchte. Ja? Dass er los von dieser Sünde wird. Dass er los von diesen Sklaverei der Sünde. Vor allem, man sieht ja, die Menschen plagen sich ja, aber wollen sich trotzdem nicht ändern. Man redet, aber der Mensch versteht oft nicht, um was es eigentlich geht. Und im Psalm 139 sagt der Psalmist, 139, vom ersten Vers, ein Psalm Davids vorzusingen, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Liebe Geschwister, hier spricht David schon von Erfahrung, dass Gott hat auch seine Gedanken. Wir haben auch heute gehört von diesem Mädchen, was in Gefangenschaft kam. Ja? Und Gott hat ja gewusst, wozu er sie dahin führt. Wozu er sie so in die Gefangenschaft geführt hat, um diesen Naaman zu zeigen, die Kraft Gottes. Ja, dass auch oft hat Gott auch sich bei den Menschen offenbart. Wenn wir jetzt nur von Anfang lesen, bei Mose, wo er in Ägyptenland, wo er das Volk herausgeführt hat, diese 10 Plagen, die er dem Pharao dargelegt hat, durch die Kraft Gottes und gezeigt. Und Gott hat immer wieder gesagt, ich möchte dem Pharao zeigen, wie groß und mächtig ich bin. Liebe Geschwister, sehen wir auch diese Wunder heute. die Gott jeden Tag aufs Neue gibt, dass wir gesund aufstehen, dass wir den Tag hindurch gesund sind, dass wir Nahrung und Kleidung haben, dass wir alles haben, dass wir diese Sonne haben, die uns wärmt. Ja, wie froh sind wir, wenn ein sonniger Tag da ist, blauer Himmel, der Mensch freut sich und das ist richtig so. Ja, aber Gott kennt auch unsere Sinne und Gedanken. Wenn der Mensch in seinem Sinnen und Trachten böse ist, dann nützt ihm die schöne Sonne nicht. Ja? Er sagt, ich gehe oder liege im dritten Vers. Also, so bist du um mich und siehst alle meine Werke. Gott sieht uns. Ja? Ja, wie kann Gott sehen? So viele Milliarden von Leuten. Liebe Geschwister, wenn Gott sich um die kleinste Bakterium und um die kleinste Plankton sozusagen im Ozean kümmert und weiß, und er hat es geschaffen, dann kann er doch, was sind 8 Milliarden oder jetzt sind es vielleicht 7 Milliarden, ich weiß nicht, Leute, was sind das für ihn? Ja? Gar nichts. Und er kennt und weiß unsere Gedanken. Er weiß auch jetzt, wir sitzen hier, mit welchen Gedanken wir umgehen. Was geht in meinem Herzen vor? Möchte ich Gott ehren? Möchte ich Gott danken? Möchte ich Gott loben? Sehe ich das alles? Ja, dann nehme ich das von seiner Hand an. Und er sagt, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Sogar die Worte, die Gedanken kann er lesen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst meine Hand über mir. Solches Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. So hat David gesagt. Er kann es nicht begreifen. Und wirklich echt gesagt, man kann es auch nicht begreifen, liebe Geschwister. Und was noch? Was er sagt, wo soll ich hingehen von deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Wohin? Er sagt, Führe ich gen Himmel, so bist du auch da. Gott ist in allem Weltall. Er regiert und lenkt und leitet alles. Wohin? In Kosmos oder die Menschen wollen auf Mars fliegen und da brauchen die jahrelang sich so vorbereiten und dort gibt es kein Lebewesen. Und sie wollen irgendwie überleben, weiter überleben, länger leben. Aber er sagt, nehme ich Flügel der Morgenröte, ja, bliebe ich am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Liebe Geschwister, so ist Gott. Allwissend, allgegenwärtig, allweisend. Also wir sehen ihn zwar nicht, aber wenn wir seine Wunder betrachten, sehen wir in jedem Pflänzchen, in jedem Tierchen die Wunder Gottes. Und noch dazu, was möchte Gott uns geben? Er sagt in Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, so einen wunderbaren Plan hat Gott geschaffen. Er sorgt sich um uns. Er möchte, dass wir nicht verloren gehen. Er möchte, dass wir alle gerettet werden. Deshalb hat er auch Jesus gesandt auf diese Erde. Er hat sie geliebt, von ganzem Herzen und hat einen Plan erschaffen. Ja, und hat gesagt, denn also hat er geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, und zum Schluss möchte ich auch noch, in Johannes 3 habe ich jetzt auch zitiert, aber dass es vielleicht auch für die Kinder und auch für uns Erwachsene, dass wir es wirklich ernst nehmen. Ernst nehmen mit unserer Seelenheil und ernst nehmen auch diesen Plan, den Gott eigentlich gewollt hat. Und eigentlich will er für jeden Einzelnen möchte er retten. Jeden Einzelnen. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will nicht über uns dann auch Urteil sprechen, weil er wird ja uns auch. Er selbst gibt uns diese Gnade. Nehmen wir sie an, dann dürfen wir ewig leben. Nehmen wir es nicht an, wird er uns richten? Die ihn angenommen haben, muss er nicht richten. Sie leben ja nach seinem Wort. Aber diejenigen, die böse sind, die wird er richten. Die wird er verdammen. Wir wissen, die Bibel spricht davon. Er wird sie in die Hölle werfen. Liebe Geschwister, und das zum Vermeiden hat er uns die Chance gegeben. Wir sollen die Chance nutzen. Wir sollen es jetzt, wo es heißt, wir haben gehört, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Darum lasst euch warnen, auch jeden. Ja, man bittet und fleht jeden an und sagt, lasst euch doch warnen. Schiebt es nicht hinaus. Denkt nicht, ich habe Zeit. Ja, die Zeit verrinnt ganz schnell. Morgen sind wir vielleicht gar nicht mehr da. Und wohin gehen wir dann? Die Frage stellt sich. Ja, was hat sich alles gelohnt, was wir vielleicht hier auf dieser Erde gesammelt haben? Wird uns nichts nützen. Und ich möchte in Johannes 3 noch lesen, auch diese Begebenheit mit Nikodemus, der kam bei der Nacht zu Jesus und wollte wissen, ja, wie geschieht denn diese Errettung? Ja, wie geschieht es, liebe Geschwister? Wie können wir es so beschreiben, wie diese Rettung geschieht? Ja, jeder Mensch, der sich voll und ganz Gott übergibt, und er sagt hier vom dritten Vers, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem, die neue Geburt muss sein. Der Mensch muss erkennen, dass mit diesem Zustand kann er vor Gott nicht treten. Er kann Gott nicht begegnen mit so einem Zustand, in so einem Zustand. Er muss gerettet werden. Er muss um Vergebung bitten beim König der Könige, beim Herr der Herren und sich beugen und sagen, Herr, vergib, gib mir dieses neue Herz. Und dann erst geschieht das, was wir auch gelesen haben, dieser eine Schlag, liebe Geschwister. So wie bei diesem Herz. Gott berührt unser Herz, gibt uns diesen Impuls und wir beginnen ein neues Leben. Wie es geschieht, das können die Wissenschaft, das kann ich auch nicht sagen. Man merkt es nur an den Werken bei den Menschen. Man sieht, wie der Mensch anders wird. Er nimmt eine andere Richtung an. Er richtet sich dann nach dem Wort Gottes aus, nicht mehr nach seinen fleischlichen Gefühlen, sondern nach dem Wort Gottes. Und das ist ja was interessant, diese Umwandlung, das macht Gott, nicht ein Mensch. Es kann kein Mensch jemand bekehren, es geht nicht, es funktioniert nicht. Wir können vielleicht so machen, als ob wir bekehrt sind, aber das ist nicht. Das wird nicht funktionieren, nur wenn die Kraft Gottes in unser Herz und unser Herz umwandelt. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Er dachte ja, diesen natürlichen Vorgang, was wir auch schon gehört haben, kann er denn auch wiederum in sein Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Durch das Wort Gottes, durch die Kraft des Evangeliums, was Jesus am Kreuz gelitten hat und für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden und hat durch sein teures Blut die Sünden weggewaschen. Wenn der Mensch vor ihm kommt, es wird uns nichts nützen, liebe Geschwister, wenn wir moralisch gut erzogen sind, moralisch auch perfekt sind. Es gibt Menschen, die versuchen, alles richtig zu machen, aber die Herzensänderung ist noch nicht geschehen. Darum sagt uns das Wort Gottes, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, sagt Jesus. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Und Gott möchte uns helfen, dass wir auch in dem, was wir heute gehört haben, auch mir persönlich war das zum Segen, wo ich wiederum gesehen habe, diese Allmacht Gottes und gestärkt mich habe in dem und mich überzeugt, auch noch tiefer überzeugt habe, wie groß ist unser Gott. Und diesem allmächtigen Gott zu dienen und sich zu beugen, ist überhaupt nicht schwer. Ist sogar leicht. Und ich habe mal so eine Aussprache gehört, haben einige gesagt, ja, dann braucht man doch nicht forschen, dann muss man doch keine Erkenntnis. Wozu braucht man dann diese Erkenntnis, wenn ja alle sagt, dass Gott alles gemacht hat? Nein, das ist gerade, ist ja auch gut, wenn die Menschen forschen, aber wenn sie in dem allem, was sie erforschen, die Größe Gottes sehen. Das ist doch wichtig. Das ist wichtig, dass der Mensch möchte erkennen, wie groß und mächtig und allwissend unser Gott ist. Ja, Gott möchte uns alle dabei segnen. Amen.